Herzlich willkommen und guten Abend bei einem Abendtermin aus dem ORF Kulturcafé, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Phönix aus dem Gips heißt die heutige Sendung. Und der Name ist eine Abwandlung des bekannten Bildes von Phönix aus der Asche, also jenes sagenhaften Vogels, der in Flammen aufgeht und aus seiner Asche neu entsteht. Phönix aus dem Gips mit Fragezeichen heißt eben unsere heutige Sendung, weil beide meiner Mitdiskutanten etwas gemeinsam haben. Sie lagen in ihrer Jugend aus unterschiedlichen Gründen im Gipsbett. Was das für ihr späteres Leben bedeutet hat und weil sie heute alles andere als unbeweglich sind, haben wir uns die Frage gestellt, ob die Lebendigkeit ihres Lebens vielleicht etwas mit dem Gips aus der Jugend zu tun hat. Als erstes begrüße ich Gerlinde Zickler aus Dulen. Aufmerksame Frickhörerinnen werden Sie schon aus früheren Sendungen kennen. Sie haben ja vor ein paar Jahren einen Film über Ihr Erlebnis Gipsbett gemacht. Was hat Sie dazu bewogen, nochmals dieses Erlebnis zu aktualisieren?
Ja, zu meinem 60. Geburtstag hat es ein großes Fest gegeben. Und da sind Filmemacher zu mir, haben mich angesprochen. Und es hat also ein kurzes Statement von mir damals gegeben und hat gemerkt, dass die Menschen so beeindruckt waren von meiner kleinen kurzen Geschichte. Denn ich habe erzählt, also, dass ich 29 Monate in einem Gipsbett gelegen bin, auf der Stolzalpe, wegen Knochentuberkulose. Und anschließend dann fast bis zu meinem 14. Lebensjahr ein schweres Eisenkorsett getragen habe. Und das hat die Menschen sehr bewegt. Und die haben sich gesagt, na sag einmal, wie kann man das aushalten? Also sage ich, das habe ich mir auch schon immer gefragt, wie man das überhaupt aushalten kann. Und dass ich aber jetzt gerade das Gegenteil bin. Also ich habe immer so viel Kraft. Also ich sage, wo du die Kraft hernimmst. Und vielleicht hat mir das aber dazu gebracht, da in diesen Gips drinnen. Und ich wollte es immer raus oder sprengen. Und ich möchte mich mal endlich bewegen oder ich weiß es nicht. Also diese immense Kraft, die bringt man fast gar nicht weg.
Mhm. Aus dem Film geht hervor, dass Sie sich eigentlich gar nicht mehr erinnern konnten, wie das da in dem Gipsbett gewesen ist.
Ja, das war auch ein wesentlicher Grund, weil Sie wollten eigentlich mich dorthin bringen, dass ich vielleicht wieder das fühlen kann oder vorstellen kann, aber auch den Menschen, dass man sich das irgendwie, aber es ist sehr schwer vermittelbar. Im Film, man kann es nicht einmal filmisch vermitteln, wie das.
Da wär jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt zu fragen, was ist eigentlich ein Gipsbett? Was ist das? Was können Sie es wenigstens versuchen, zu uns zu erklären? Was ist das? Ein Gips?
Ich habe das erste Gipsbett richtig wahrgenommen mit meinem 13. Lebensjahr. Da hatte ich einen Rückfall von dieser Knochentuberkulose und musste wieder auf sein Sanatorium. Und da sind 13-Jährige oder 14-Jährige, ja sogar, glaube ich, so Erwachsene noch gelegen, auf seinem Gestell, Holzgestell, da war eine Gipsschale. Und da musste man drauf liegen die ganze Zeit. Auf einer harten, also Gipsschale angepasst, ja. Und das war, ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja, so musste ich die ganze Zeit auch liegen. Also, jetzt muss man sich vorstellen, als Kleinkind, ich war damals 1,5 Jahre, ich wollte mir doch sicher die Arme bewegen, die Beine bewegen, den Kopf heben und nichts hast du dürfen.
Aber Sie können sich nicht mehr erinnern, was Sie als Kleinkind gemacht haben. Sie haben es dann erst später erlebt, darüber redet man dann vielleicht noch in der nächsten Runde. Jetzt möchte ich aber den Herrn Kurt Schneider begrüßen. Sie sind Psychotherapeut aus Wien-Hernals.
Ja, in Brand.
Sie sind auch im Gipsbett gelegen. Nachdem Sie geschmunzelt haben, ich gesagt habe, aus unterschiedlichen Gründen, nehme ich fast an, ich habe das falsch gesagt. Wahrscheinlich war es dann doch derselbe Grund. Sie können sich aber noch erinnern. Wie war das damals?
Ja, mir wird so eigentlich Parallelen, die gleiche Ursache festgestellt, mhm, und auch eigentlich das gleiche Spital. Ich kann mich noch relativ, so innere Bilder habe ich noch aus dieser, ja, Zeit, also von dieser harten Schale, die den Oberkörper einfach immer in Stillstand bringt. Der Sinn und Zweck war, dass die Wirbelsäule nicht bewegt wird und dass es alles steif liegt Und ich kann mir auf, die habe ich nicht persönlich erlebt, die Anekdote, aber sie wurde mir berichtet, wir haben es anbinden müssen. Wir müssen an das Gipsbett, haben wir das Gipsbett und ums Gipsbett haben wir zwei Gurten gegeben und eines Tages haben wir am Boden krabbeln gefunden. Also das heißt, damals, das war mein Lebens- und Überlebens- oder Lebendigdrang schon so groß, dass ich in dieser Enge eigentlich nicht mehr ausgehalten habe.
Wie alt waren Sie denn eigentlich, wie Sie dorthin gekommen sind?
Ich war genauso wie Sie eigentlich, anderthalb Jahre alt circa, und bin eigentlich bis zu meinem sechsten Lebensjahr in der Klinik im Spital gewesen.
Das heißt also, die Ursache war die gleiche, in beiden Fällen Knochentuberkulose.
Genau, ja.
Und damals hat man, das war in den 50ern oder 40ern? Nein,
46. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, 46. Da hat es noch keine Antibiotika und nichts gegeben. Also die einzige medizinische Methode war ruhigstellen.
Auf ein Sanatorium in den Bergen war das?
Ja. Also wir haben erinnert so ein bisschen an Thomas Mann.
Frau Volker-Linde Zickler, Sie haben das jetzt dann im Film ja alles noch einmal durchgemacht, noch einmal erlebt. Sie haben sich noch einmal eingipsen lassen.
Ja.
Das wird ja eindeutig und mit eindringlichen Bildern dokumentiert. Wir haben das dann auch auf der Homepage, wo Sie vorher und nach dem Eingipsen waren. Wie war das jetzt? Jetzt können Sie sich ja erinnern. Was war das für ein Erlebnis für Sie, dann noch einmal in dieses Korsett zu kommen?
Es war sehr beeindruckend, also weil es ist wirklich, man kann sie überhaupt nicht bewegen. Also man muss ja mal eine Schale machen, man muss ja das einmal konstruieren, dieses Gipsbett, ja. Und mir hat man auch erzählt, dass es wirklich, du wirst wirklich eingegipst und es wird dann halbiert, es wird dann
Getrennt
und dann wird es halbiert, weil man liegt ja dann nur auf der Schale. Ja? Mhm. Aber zuerst bist du eingegipst, man muss ja warten, bis der Gips hart wird. Also in diesem Film, also das war
wie lange hast du da warten müssen?
Naja, das geht dann ziemlich schnell. Ja? Also am Anfang ist eiskalt, wie im Eisberg. Und dann wird er auf einmal immer wärmer, heiß. Also, ja, der wärmt sich, der Gips. Ja. Wenn er hart wird, wird er warm. Ja? Mhm. Und sie haben drinnen dann eine so Folie reingelegt, wie es halt damit da nichts durchgehen sollte. Ja? Aber es trotzdem, ja. Mir ist sehr heiß geworden. Mhm. Haben gedacht, na, hoffentlich können sie ihn wohl raufschneiden.
Haben Sie sich in diesem Moment dann wieder an Sachen von früher erinnern können? Ist Ihnen das irgendwie vertraut vorgekommen? Oder haben Sie das eigentlich gar nicht mehr wiedergefunden?
Was nein, ich habe doch diesen Gips sprengen, mit Gewalt sprengen wollen. Also wirklich so rausspringen, weg mit dem allen. Also ob das in mir so bewusst worden ist, wirklich, ich habe mir das einfach so gar nicht vorstellen wollen.
Ja. Herr Schneider, die Frau Zickler hat vorhin gemeint, vielleicht stammt diese Lebendigkeit, die sie hat, aber die Sie auch haben wahrscheinlich, aus diesem Gipsbett. Können Sie damit was anfangen, dass das eine Art Ausbrechen dann gewesen ist? Sie hat es ja jetzt gerade auch so beschrieben, sie wollte aus diesem Gips unbedingt raus.
Ich glaube schon, dass die Lebendigkeit so die Quelle von damals war, also das hinaus. Wie der Titel sagst, neu entstehen, wachsen, Freiheit, Beweglichkeit. Ne? Bei mir, ich habe das aber nicht als eruptiv oder plötzlich erlebt, sondern als langsamen, langen Prozess.
Dann würde ich sagen, wir sprechen nachher weiter, bleiben wir aber gleich bei der Lebendigkeit mit Frank Sinatra.
The sleepless nights, the daily fights, the quick toboggan when you reach the heights. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. The broken dates, the endless waits, the lovely loving and the hateful hates. The conversation with the flying plates. I wish I were in love again. No more pain, no more strain. Now I'm sane, but I would rather be punch drunk. the pulled-out fur of cat and cur, the fine mismating of a him and her. I've learned my lesson, but I wish I were in love again. The furtive sigh, the blackened eye, the words I love you till the day I die, the self-deception that believes the lie. I wish I were in love again. When love congeals, it soon reveals the faint aroma of performing seals, the double crossing of a pair of heels. I wish I were in love again. No, no more care. No, no despair. Now I'm all there now. But I'd rather be punch drunk. Believe me, sir, I much prefer the classic battle of a him and her. I don't like quiet, and I wish I were in love again. In love again. In love again.
Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus, diesmal zum Thema Phönix aus dem Gips. Herr Schneider, Sie haben vorhin gerade erzählt, den Beginn des Lebendigseins. Wann haben Sie denn eigentlich diesen Gips endgültig hinter sich lassen können?
Erst mit 16. Mhm. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo sie die Wirbelsäule dann so verschlechtert hat, dass sie operiert werden musste und da seitdem also ein Querschnitt hat.
Der ist durch die Operation gekommen?
Durch die Operation, ja. Also war nicht mehr machen zu machen. Und damals war die Technik, die Medizintechnik einfach nicht so weit, dass das anders machen hätten können. Ja.
Mhm. Und wie haben Sie dann, wie sind Sie dann letztendlich dazu gekommen, dass Sie Psychotherapeut geworden sind? Das war ja wahrscheinlich nicht gleich, aber wie war dann Ihr beruflicher Werdegang? Was haben Sie dann gemacht?
Eigentlich, wenn ich so aus der Ur-Gipsbettzeit anfangen darf, habe ich damals gelernt, und das kann ich mich innerlich noch immer sehr gut erinnern, wir sind damals auf einer Terrasse gelegen, Winter und Sommer zugedeckt, und beobachten und wahrnehmen. Und ich habe genau wahrnehmen müssen und beobachtet, wie vor allem das Personal reagiert. Wenn ich was wollen habe, was essen, ein Wasser, komme ich bei der an, kriege ich das, was ich wollen will. Und das war für mich sozusagen die Wurzel der Neugierde, das Interesse einfach an den Du, an den Menschen. Ursprünglich, um meine eigenen Bedürfnisse sozusagen zu befriedigen. Ja. Mhm. Und ich habe dann meine zuerst eine Behindertenausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung, das ganz kurz zu sagen, habe ich 10 Jahre gearbeitet, dann bin ich umgestiegen mit 30, da war ich dann schon 30. Ich habe die Sozialakademie gemacht und habe mich dann eigentlich in einen fast 10-jährigen Selbsterfahrungsprozess begeben. Ich habe die ganzen Sachen aufgearbeitet und habe mir zum Teil wieder eben diese Bilder und diese Erinnerungen zurückgeholt. Und in dieser Zeit bin ich ja draufgekommen, dass Menschen mit mir gerne reden, sozusagen, um das laienhaft auszudrücken, ihr Herz auszuschütten und auf mich hören. Hm? Und irgendwann haben wir gedacht, ja, das ist es eigentlich. Ja? Und habe dann Bodenausbildung und Körperausbildung, bin dann sehr mit meinem Körper auseinandergesetzt, ne? Ich habe Mediationsausbildung gemacht und habe dann als Sozialarbeiter freiberuflich begonnen zu arbeiten und habe dann erst da war ich schon über 30, fast zu 40, habe erst die Psychotherapieausbildung begonnen.
Also, so wie Sie es jetzt gesagt haben, könnte man das vielleicht so zusammenfassen, die Erfahrungen vom Gipsbett, die Sie dann für Ihre berufliche Karriere genutzt haben, waren das genaue Beobachten und das genaue Hinhören.
Genau, und die Neugierde.
Und die Neugier, die Neugier. Daraus bestimmt.
Die Neugierde und die Sehnsucht. Mhm. Die Sehnsucht, aus dieser Enge herauszukommen. Mhm. Mhm. Und die waren so der eigentliche Antrieb. Ne?
Frau Zickler, wie war das denn bei Ihnen? Wann haben Sie dieses Gipsbett hinter sich lassen können?
Ich kann das nur bestätigen, ja. Also, er ist Psychotherapeut geworden. Ich gehe jetzt als Clown zu den Kindern ins Spital. oder zu den alten Menschen. Mhm. Weil wir zuhören können, ja. Oder ohnehin schauen, ja. Wir haben ziemlich sehr viel Gespür, ja. Mhm. Wieso? Weil wir haben ja nichts anderes als liegen können. Bis weiß ich viel Jahr und schauen und beobachten. Und was der macht, also man ist mit dem beschäftigt, mit dem Geist beschäftigt.
Sie waren ja auch kurz oder lang, eigentlich relativ lange, ja, auch in einem Beruf, ja, wie jeder andere auch.
Genau.
Wie lang waren Sie da? Sie haben dann auch geheiratet, ein Kind bekommen, eine Tochter.
Ja, also mir ist eigentlich eigentlich gleich gegangen, nur ein bisschen auf eine andere Art halt. Mhm. Ja. Ich war auch in meinem Beruf, wollte immer schon als Kind mich ausdrücken, weil ich habe sie nicht können, weil ich liegen habe müssen und habe Talent gehabt zum Zeichnen und zum Malen und wollte eigentlich Künstlerin werden, was aber damals in der Zeit nicht möglich war, weil Frau behindert, Künstlerin, das ist ja unmöglich, geht nicht. Da bin ich dann auch in kaufmännischen Beruf gegangen, nur irgendwo, ich glaube ich war 36, habe ich dann doch zur Kunst gefunden.
Mhm. Darf ich nur ganz kurz innehalten, weil wir so jetzt im Augenblick den Arbeitsschwerpunkt bei Frickradio Lebens- und Arbeitswelten haben und Sie haben mir vor der Sendung nämlich auch noch etwas zu dem Arbeitsleben erzählt. Wie ist es Ihnen damals gegangen? Ist es leicht gewesen, einen Arbeitsplatz zu bekommen? Oder anders gesagt, ist es heute leichter als früher, einen Arbeitsplatz zu bekommen? Was ist da Ihre Ansicht?
Also ich muss sagen, es ist beschämend heute, für heute. 40 Jahre sind vergangen, ja. Also denke ich mal, 40 Jahre sind vergangen und ich war in einer großen Firma und da waren mindestens 15, 20 Menschen, die eine Beeinträchtigung irgendwo geistig oder so gehabt haben. Die haben ihren Job gehabt, ja. Heute ist es wahnsinnig schwer und ich denke mir einfach die Gier wirklich, der Druck, weil noch mehr verdienen, noch mehr Geld, noch die Gier, einfach nicht zulässt, dass man Menschen eben beschäftigt, die nicht so vielleicht mitkönnen oder dass man wenigstens eine Arbeit findet für sie oder so. Und ich finde das sehr traurig. Ja, also ich habe die erste Stelle, ich bin aus Tirol dann nach Niederösterreich gekommen, ich war aus der Schule und habe die erste Stelle gehabt. Also es war nicht so schwierig, ja. Mhm. Es war dann körperlich für mich, weil das war nicht so vorbereitet wie heute, versucht man vorzubereiten alles, den Chef und das, und das war früher nicht
Sind
so.
Sind Sie
ja
akzeptiert worden?
Ja, ich bin dort sofort akzeptiert worden, nur mir war das der erste Job zu mühsam, weil ich so lang fahren habe müssen, in der Früh wegzeitig und spät heim, es war mir körperlich zu viel. Mhm. Dann wollte ich mich verändern und da ist dann schwierig geworden, ja. Aha. Weil da wollte ich halt dann schon einen besseren Job als Sekretärin, natürlich habe ich nicht so ausgeschaut, wie sie Sekretärin man sich so vorstellt. Und da habe ich dann schon ein Jahr gewartet, also. Mhm. Aber ich war halt hartnäckig.
Und diesen zweiten Job haben Sie dann eigentlich bis zur Pensionierung gemacht?
Den habe ich
gemacht.
Dann 33, fast über 30 Jahre gehabt, ja.
Und dann endlich haben Sie sich entschlossen, doch wieder zu malen, oder?
Ja. Nein, eigentlich schon während der Arbeit. Mhm. Also gemalt habe ich schon während der Arbeit, das war sehr schwer für mich, weil ich nachts gemalt hat oder Samstag, Sonntag, aber trotzdem. Wie dann nachher ist wirklich dann die Befreiung, weil ich habe mich auch mit dem Körper beschäftigt, mit mir selber. Mhm. Mir ist dann selbst das ist auf einmal gekommen, ja. Mhm. Ich muss den Menschen zeigen, dass man wert ist, dass man was wert ist, ja. Mhm. Aber wenn man nicht so gewachsen ist, wie viele man sagt, normal gewachsen, ja.
Sie haben einmal, ich habe einmal eine Ausstellung von Ihnen gesehen in St. Pölten, wo Ihr Lebenswerk da bis damals war. Und da waren die Bilder am Anfang und irgendwo habe ich dann das Gefühl gehabt, das muss wohl das gewesen sein. Irgendwann sind Sie dann ausgebrochen und sind sozusagen für mich authentisch geworden. Sehen Sie das auch so, dieses
ja,
Beschäftigung mit dem Körper?
Ja, das sicher. Weil da ist ja nichts falsch, ja. Ich beschönige mir nichts, ja. Kann aber trotzdem ästhetisch sein oder sonst, also wie gesagt, ich sage immer, ein Baum, der verwurzelt, verwachselt, verschoben, verwachsen, das ist ein schöner Baum. Der Mensch darf nicht so sein, ja. Da schaut man weg. Also, und das, ich wollte das einfach, ich muss das zeigen, ja.
Wie haben denn die Leute darauf reagiert?
Ja, da gibt es auch solches und solches.
Ja.
Einige sagen mutvoll, das ist ein Mut und das ist toll. Und leider andere haben wieder gesagt, boah, muss man sich das anschauen, das ist ja wie im KZ oder so. Das war sehr traurig.
Wie lange ist das schon her, seit Sie sich dazu entschlossen haben?
15 Jahre.
15 Jahre. Ja, 15. Mittlerweile sind Sie aber in Niederösterreich und über Niederösterreich hinaus eine anerkannte und geehrte, öffentlich auch im öffentlichen Raum stehende Künstlerin. Sie malen ja nicht nur, Sie haben schon gesagt, Sie treten als Clown auf, Sie machen aber noch sehr, sehr vieles andere. Sie haben auch einen eigenen Verein gegründet.
Ja, ich bin ein Opfer des Vereines Miteinander Leben, der sich vor allem auch für geistig Behinderte einsetzt. Aber ich möchte einfach durch Kunst und normales Auftreten eine Barriere abbauen, ja? Dass jeder Mensch einen Wert hat. Ja?
Das heißt, Sie öffnen die Kunst eigentlich allen, kann man das so sagen?
Ja, ich denke mal, jeder findet eine andere Möglichkeit, was beizutragen. Für mich ist Kunst.
Also ich kann mich erinnern an Live-Performances, wo auch Leute mit Lernbehinderungen dabei waren, mit denen Sie aber durch den Verein Miteinander Leben gut bekannt sind. Das ist eigentlich auf sehr, sehr positive Zustimmung in den jeweiligen Orten gestoßen. Fühlen Sie sich jetzt bei Ihrer Tätigkeit angenommen?
Ich glaube schon.
Oder sind Sie unzufrieden?
Nein,
mit das?
Ja, man geht immer ein Stück weiter. Ja. Man versucht immer noch ein bisschen. Aber ich glaube, es ist notwendig. Man sieht es ja in der Arbeit. Man sieht es. Also es ist einfach notwendig, mehr aufzuzeigen und immer noch mehr, weil es ist einfach nur nicht so, wie es sein soll.
Vorzüglich noch eine spontane Frage. Sind Sie freiheitsliebend? Aus dieser Erfahrung heraus, hat das was mit Freiheit zu tun?
Ja, ich habe schon gern Freiheit, aber auch Sicherheit. Mhm. Also Sicherheit ist schon sehr wichtig. Weil ohne ein Quäntchen Sicherheit, weiß ich nicht.
Mhm. Freiheit und Sicherheit, Herr Schneider, hat das auch was mit Psychotherapie zu tun?
Freiheit ist für mich nicht so das Wort dafür, sondern für mich heißt es immer, Grenzen ausloten und Grenzen bewegen.
Mhm.
Ja? Und dadurch kann ich für mich besser das mit der Sicherheit verbinden. Mhm. Die Sicherheit ist so ein Stück die Basis, auf der ich mich bewegen kann. Hm? Und für mich war das sehr spannend, was Sie gesagt haben, weil das so genau einfach ein Stück zu diesem Geschlechterunterschied hier. Hm?
Ja.
Für mich war das unheimlich spannend, dass die Bewegung oder die Auseinandersetzung mit meinem Körper eigentlich für mich dazu gedient hat, zu schauen, wie erweitere ich meine Grenzen. Ich habe es damals innerlich für mich genannt, so die Bewegung in der Lähmung oder mit der Lähmung. Ja. Und als typischer Mann habe ich mir innerlich gesagt, ich bin so, wie ich bin, wer mich mag, mag mich, wer mich nicht mag, soll mich gerne haben. Also, ich habe so nicht versucht, irgendwie zu präsentieren oder darzustellen. Ich habe schon meine Faxen gehabt, wo ich gewusst habe, dass ich eitel bin und so. Und so. Durchaus.
Mhm.
Aber es war mir eher wichtig, klar zu bleiben. Und zu sagen, du magst mich, okay, wir kennen uns auch. Wenn wir uns nicht mögen, können wir uns auch verstehen, zu versuchen. Aber es muss nicht unbedingt sein.
Hm? Herr Schneider, die Frau Zickler hat sich in der Kunst geöffnet und ist auch auf andere Menschen mit Behinderungen zugegangen.
Ja.
Sie waren eine Zeit lang in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, in der Krüppelbewegung damals.
Ja, ja.
War das Freiheit oder war das auch, wie Sie das beschrieben haben, ein Ausloten der Grenzen?
Das war nicht der Ausloten, sondern es war fast ein spontanes Revoltieren gegen die Enge.
Mhm.
Der Kampf. Versuchen mit Kampf, mit politischen und sonstigen Mitteln die Grenzen einfach zu erweitern und um die Basis sicherer zu machen.
Auch das eine Art Ausbruch aus Strukturen, aus engen zu eng gewordenen Strukturen?
Ja, zu verändern wohl, ja, ja. Das kann man schon sagen. Ja.
Ja. Frau Zicker, noch eine Frage, eine aktuelle Frage. Sie haben diese Filme, diesen Film ja jetzt in den letzten Monaten, Jahren auch in Schulen gezeigt. Wie reagieren Schülerinnen und Schüler auf diesen Film?
Ja, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Leider, ich bin noch immer am Arbeiten dran, es könnte mehr sein in den Schulen, ja, weil es liegt mir wirklich am Herzen, ja, dass man das Kind, weil ich finde es einfach für unsere Gesellschaft wichtig, also gerade für unsere Kinder und auch für die Jugend. Und ich bin wirklich war in 5 Klassen in verschiedensten Altersstufen, also man kann ohne weiteres das schon mit 10-Jährigen, also ich war beeindruckt, ich war in einem Gymnasium, mit dem ersten Gymnasium, also die Kinder, also die haben sich vor den Film angesehen, also ohne mich. Und ich bin dann nach 2 Wochen erst dorthin gekommen, also die haben sich alles gemerkt, sie haben tolle Fragen gestellt, also die Stunde war wie im Flug. Also,
das ist ja schon fast ein Stichwort, denn auch unsere halbe Stunde hier war wie im Flug. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen beiden für dieses sehr, sehr intensive Gespräch für mich. Sie haben sich selber ja auch, sind auch auf Parallelen draufgekommen, was ich ja sehr nett finde, dass das hier stattgefunden hat bei Frick Radio im ORF Kulturcafé. Damit verabschiede ich mich für heute. Sie hören uns nächste Woche wieder am Sonntag und am Dienstag um 20.30 Uhr. Und ich bedanke mich für die technische Unterstützung der Robert Zimlinger und sage guten Abend, Gerhard Wagner.
Look down, look down. What have I done that you should treat me so? You caused me to walk and talk like I never did before. Weary toting such a load, trudging down that lonesome road. Look down, look down that lonesome road before you travel on. Look down that lonesome road before you travel on. Look up and seek your maker before Mr. Gabriel blows his horn. I'm weary of toting such a heavy load, trudging down that lonesome road. Look down that lonesome road before you travel on. Look down that lonesome road before you travel on. Look down that lonesome road before you decide to travel on. Look down, look down, look down, look down that lonesome road before you drive.